Hallo. Ja.
Das ist das RBS-Magazin ohne Jingle heute, denn wir sind nämlich die ganz Professionellen, die auch mal ohne Jingle mal auskommen. Wann hatten eigentlich geplant, diesen Jingle noch einzuspielen, aber es hat leider gerade nicht funktioniert. Herzlich willkommen bei Radio X, beim RBS-Magazin und hier ist die Andrea.
Ja, hallo Andi, schön dich wiederzusehen. Das ist das erste Mal, dass wir eine Sendung zusammen machen. Mit zwei sehr interessanten Themen. Und wir haben hier auch drei Gäste bei uns.
Genau, das ist einmal hier der Steven.
Hallo.
Dann die Veronika.
Hi.
Und wie ich sie liebevoll nenne, die Helgi.
Hallo.
Genau. Ja. Also wir werden es einfach so machen, dass in der ersten halben Stunde das erste Thema kommt. Das ist Demonstrationen in Deutschland gegen die Gruppe Islamischer Staat und die Situation im Nordirak und im kurdischen Gebiet. Und dann wird der Andi kommen mit dem zweiten Thema.
Genau, da werden wir dann sozusagen, das ist dann die Halbzeit, womit wir dann weiter starten. Und zwar geht es um die Grenzverhandlungen. Das ist ein Projekt von dem Stadtlabor, was an der ehemaligen Mauer oder sozusagen an der Waldanlage in der Innenstadt dort ein Zaun aufgebaut worden ist, seit mehreren Monaten schon. Und da werden wir ein bisschen über dieses Kunstprojekt ein bisschen sprechen.
Gut, und zuerst kommen wir mit dem Lied. Das ist ein Lied von Gogol Bordello. Ich hoffe, also kennst du die Gruppe?
Oh nee, wo kommt die denn her?
Die sind ein New York Punkband von so einer Art Gitanos, so Zigeuner, aus unterschiedlichen Ländern. Und genau, die machen also ganz cool Musik und ich hatte die Möglichkeit auch, die in Kolumbien live zu sehen. Seit dann bin ich ganz begeistert von der Gruppe. Und das Lied heißt Dig Deep Enough.
Ich stehe übrigens auf Punk. Ich finde es eine sehr gute Musik.
Gut. Ja, wie gesagt, das heutige Thema ist die Situation im Nordirak und im kurdischen Gebiet. Da befindet sich die Gruppe Islamischer Staat oder IS, als IS oder ISIS bekannt. Dies ist eine Gruppe von Salafisten und Dadaisten mit früheren Verbindungen zu Al-Qaida. Sie haben mittlerweile große Teile des Nordiraks und Syriens erobert und breiten sich immer weiter im kurdischen Gebiet. Ihr Ziel ist die Wiedereinführung des Kalifats und um dies zu erreichen, hat ISIS grausame Verbrechen gegen alle Ungläubige begangen. Unter diesen sogenannten Ungläubige, die exterminiert werden sollten, fallen Schiiten, Christen, Ezziden und andere Minderheiten. ISIS hat bereits das christlich geprägte Mosul angegriffen, wo aber am Sonntag den Staudamm von den Kurden mit Hilfe von den US-Luftangriffen zurückerobert würden. Und die Städte von Sumar, Karakosch und die Region von Senegal würden auch von ISIS-Kämpfern erobert. In den meisten deutschen Medien wird die Rolle der Arbeiterpartei Kurdistans, sogenannte PKK, bei der Rettung der Ezziden ignoriert. Vor allem, weil diese Gruppe als terroristische Organisation in Europa gilt. Dennoch sind Tausende von Verfolgten, vor allem von Ezziden, mit Hilfe von kurdischen Volksverteidigungskämpferinnen in Flüchtlingslager gebracht. Um uns ein besseres Verständnis über dieses Thema zu schaffen, haben wir Mehmet Tak kontaktiert. Er ist politisch aktiv beim Verband von kurdischen Studierenden und wird uns ein telefonisches Interview geben, weil er sich nicht in Frankfurt befindet, sondern in München. Ich versuche ihn jetzt zu erreichen per Telefon. Ich hoffe, er ist schon vorbereitet und nimmt das Telefon sofort ein. So, Mehmet. Hallo, Mehmet.
Hi, Andrea.
Hörst du uns?
Ja, ich höre dich.
Okay, ganz gut. Also willkommen im ABS-Magazin von Radio X. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, ein Interview zu geben. Wir freuen uns sehr drauf, vor allem, weil das ein Thema ist, der sehr kompliziert ist. Und ich hoffe, mit diesem Interview werden wir ein besseres Verständnis von der Lage im Nordirak und im kurdischen Gebiet erreichen. So, Mehmet, kannst du uns bitte erzählen, wer du bist und für was der Verband der Studierenden aus Kurdistan steht?
Ja, also ich heiße Mehmet, studiere in München Politikwissenschaft jetzt im Master und bin seit einigen Jahren auch aktiv im Verband der Studierenden aus Kurdistan. Der Verband, der hat sich hier gegründet in den 90er Jahren aufgrund des Bedürfnisses, dass sich kurdische Studierende, die immer mehr geworden sind in Europa, dass die sich organisieren wollten, die auch eine Stimme geben sein wollten und den Krieg, der in Kurdistan geführt wurde, auf die schmutzige Politik Deutschlands, der Bundesrepublik, die Waffenlieferungen, die Massaker, um dem einfach eine Stimme hier in Europa zu geben, gab es das Bedürfnis, sich zu gründen. Und seit 1991 arbeiten wir eben intensiv in Deutschland, vor allem aber inzwischen auch in Europa zu dieser Thematik. Genau. Und machen halt verschiedene Seminare, Demonstrationen, Öffentlichkeitsarbeit, vor allem der Gegenöffentlichkeit in den Mainstream-Medien, den Krieg in Kurdistan immer auch nur aus bestimmten Perspektiven dargestellt haben. Und dazu machen wir Arbeit.
Mehmet, wir haben eine kleine technische Sache. Kannst du vielleicht ein kleines bisschen lauter oder direkt ins Mikrofon reinsprechen? Wir hören dich ein bisschen schwer.
Klar, kein Problem. Soll ich wiederholen?
Nee, war schon verständlich, aber nur ein bisschen lauter. Danke.
Genau, so ist gut, wie du es gerade gemacht hast. Genau, also ich habe auf einen von euren Aufrufen zu einer Demonstration in Solidarität mit den ISIS-Verfolgten gelesen, ich zitiere einfach, die einzige Hoffnung der religiösen und ethnischen Minderheiten liegt im Moment auf den kurdischen Volksverteidigungskämpferinnen, der IPG, der HPG und den Peschmergas, die ihr Leben tagtäglich aufs Spiel setzen, um die Bevölkerung von den Angriffen der ISIS zu schützen. Was ist das Unterschied zwischen diesen kurdischen Gruppen, also der IPG, der HPG und Peschmergas, und welche Rolle spielen sie in dem jetzigen Konflikt?
Also der Unterschied, ich sag mal so, es gibt die Peschmerga-Kämpfer, die sind hauptsächlich in Südkurdistan, das heißt in der autonomen Region Irak, sind Soldaten der eben autonomen Region. Dann gibt es die YPG, also die YPG, das sind die Volksverteidigungseinheiten der kurdischen Regionen, die sich jetzt seit 2 Jahren in Syrien, im Norden von Syrien, auch selbst verwalten und auch den Schutz der Bevölkerung gewährleisten. Und die HPG, das sind die Guerillakämpferinnen der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, die seit über 30 Jahren jetzt inzwischen auch einen militärischen Kampf gegenüber dem türkischen Staat führen und die auch vor allem für die Ausbildung jetzt der Volksverteidigungskämpfer in Syrien eine große Rolle gespielt haben. Und alle drei die YPG und die HPG kommen aus derselben ideologischen Linie, aus der Linie der Arbeiterpartei Kurdistans, und die Peschmerga, die sind eher südkurdische, eine eher so feudalere Linie, die traditionell den Mesut Barzani auch, Anhänger von Mesut Barzani, der Präsident der autonomen Region Südkurdistan im Irak. Genau, und warum sie eine wichtige Rolle spielen, in den letzten 10, 15 Jahren gab es ja auch große Eingriffe im Mittleren Osten. Es gab die Irak-Invasion von den USA und einigen Verbündeten, was eben auch zu einer Destabilisierung des Irak geführt hat, langfristig gesehen. Es gab auch die Eingriffe des Westens auch in Syrien, was dazu auch geführt hat, dass es zu einer Destabilisierung von Syrien geführt hat. Ich will nicht behaupten, dass es davor stabil bzw. demokratisch war, aber einfach diese Destabilisierung hat dazu geführt, dass radikale Kräfte wie eben der Islamische Staat, wie eben die Al-Qaida, wie sie sich davor nannten, Al-Qaida-Irak, in der Region Fuß fassten und so einen Vormarsch, wie eben die ISIS die letzten Wochen gemacht hat, auch überhaupt möglich macht. Also das wurde erst möglich. Die einzig wirklich organisierten Kräfte, die dagegen gerade Widerstand leisten gegen den Vormarsch des islamischen Staates, sind eben die PKK-Guerilla und die YPG-Kämpfer aus Rojava, aus Syrien, also Syrisch-Kurdistan, und die Peschmerga. Allerdings muss man auch sagen, dass es vorerst die Peschmerga, als die Offensiven der ISIS in Kurdistan stattgefunden haben, die sich vorerst zurückgezogen hatten, möglicherweise aus taktischen Gründen, und dass in den Anfängen, Anfängen der Offensive erst es die YPG aus Syrien war, die kurdischen Kämpfer aus Syrien und die PKK-Guerilla, die Sicherheit der Zehntausenden ISIS-Menschen auch gewährleistet haben und wahrscheinlich auch vor dem Tod durch die IS auch geschützt haben.
Ja, das ist ganz, ganz viel Information. Aber genau zu diesem Thema wollte ich auch eine Frage stellen, weil es gibt so auch, also innerhalb der kurdischen Gemeinden gibt es auch Probleme zwischen den Peschmergas oder vor allem von der Regierung, vom Präsident Barzani, der die autonome Region Kurdistans verwaltet, und PKK, also vor allem PKK Volksverteidigungskämpferinnen. Und ich wollte dir fragen, also weil ich habe gelesen, dass es einen Flüchtlingskampf gibt in der Stadt Derik, wo sich mittlerweile 15.000 Eziden sich befinden. Allerdings leiden diese Menschen, die in Derik sind, am Lebensmittel- und Medikamentenmangel, weil die Stadt in einem wirtschaftlichen Embargo durch die Türkei und die kurdische autonome Regierung von Barzani ausgesetzt ist. Kannst du uns ein genaueres Bild über dieses Gebiet machen, also welche politische Kräfte da mitspielen, und erzählen, warum der kurdische Präsident Barzani hier ein wirtschaftliches Embargo geführt hat?
Genau. Also es sind vor allem auch ideologische Fragen, warum der dagegen ist, gegen die Entwicklung in Syrien. Es ist so, dass Barzani seine Familie eigentlich seit 50, 60 Jahren schon aus der Tradition des Widerstandes gegenüber der Besatzung in Anführungsstrichen von Kurdistan gekämpft haben und die auch so einen Hegemonialanspruch als Widerstandskämpfer gegen die Besatzung in Kurdistan haben. Und die haben durch die Unterstützung des Westens, vor allem durch die Unterstützung des Westens, jetzt im Irak auch eine autonome Region aufgebaut, wo sie eben auch selber Öl fördern und so weiter. Und die haben natürlich auch nachdem es in Syrien auch destabilisiert wurde, dort es auch zu Umbrüchen kam und es quasi auch so ein Machtvakuum entstanden ist, nachdem sich Assad auch aus einigen Teilen des Landes zurückgezogen hat, haben die in Anspruch gehabt, okay, wir werden auch die kurdischen Regionen in Syrien auch übernehmen und das in unsere Hegemonie stellen. Das ist vor allem sehr problematisch, weil diese Führung in Südkurdistan nicht irgendwie eine demokratische ist, sondern eine Farce von Demokratie hat, aber eigentlich eine korrupte, Familienherrschaft, ein, zwei Familien regieren da die gesamte südkurdische Region.
Was sei eure Einstellung gegenüber der Region von Barzani, vor allem jetzt, oder mit dem Hintergrund, dass Deutschland oder der Bundesregierung heute eine Waffenlieferung an Kurden zugesagt hat? Also wie seht ihr das, vor allem wenn die PKK als Terrororganisation in der Europäischen Union oder in Europa gilt? Also wie seht ihr eine Waffenlieferung an Kurden? Also vor allem, weil ihr schon Bescheid weiß, dass die Waffen nicht an allen gleich gehen werden. Und auch mit dem Hintergrund, dass die Peschmergas oder vielleicht die Regierung von Barzani auch so autoritär gegenüber der Bevölkerung geht.
Definitiv, diese Autorität ist auch jetzt schon vorhanden. Es werden auch jetzt schon Journalisten getötet, Gefängnisse gesteckt, Demonstrationen verboten, Parteien verboten und so weiter. Zu den Waffenlieferungen. Also es wird ja gesagt in der Öffentlichkeit, die Kurden sind gerade die Einzigen, die gegen die Islamisten kämpfen. Die Peschmerga sind die Einzigen. Diese Darstellung wird immer gegeben. Und Waffenlieferungen sind auch nur an die Peschmerga gedacht. Also man denkt, dass die Waffenlieferungen, die diskutiert werden, die sind nur für die Peschmerga gedacht, nicht für die PKK auf gar keinen Fall und auch nicht für die YPG aus Rojava, aus Nordsyrien. Genau. Und nach dieser Logik müsste man sich aber auch schon fragen, seit über zweieinhalb Jahren kämpfen die YPG-Kämpfer im Norden Syriens, also in den kurdischen Westkurdistan, in den kurdischen Gebieten Syriens, auch seit zwei Jahren gegen ISIS, gegen Al-Nusra und wie sie auch sonst heißen. Aber keiner ist irgendwie zu der Frage gekommen, hey, warum liefern die denn nicht Waffen an diese Kurden? Und das liegt vor allem daran, weil sie halt eine unabhängige Linie fahren, vom Westen unabhängig, von der NATO unabhängig und das halt in Südkurdistan, Barzani und so weiter nicht so ist. Und das ist halt diese, ich will ich mal klarstellen, diese Feststellung müssen wir machen. Das andere ist aber, es besteht gerade eine konkrete Gefahr, ne? Es besteht, es werden gerade Jesiden, Christen, Assyrer, Araber, Kurden, Turkmenen, Schiiten quer durch die Bank werden getötet, werden angegriffen und dann ist schon die Frage, inwieweit hier aus dem Westen, die als hier in der Sicherheit in Anführungsstrichen lebende Menschen sagen können, nee, wir sind gegen eine Waffenlieferung. Also und da müssen wir halt eine Diskussion führen, was ist der, die Intention dahin, Waffen zu liefern, warum wollen sie Waffen liefern, wen wollen sie Waffen liefern und ist es denn nicht vielleicht logischer, keine Ahnung, statt Waffen eine humanitäre, wirklich humanitären Hilfen zu verbessern und auch kritisch hinterfragen, wie können wir politisch das Ganze unterstützen. Die Kräfte zum Beispiel, die in Syrien oder auch jetzt Widerstand leisten, unter anderem die kurdische PKK-Guerilla, wie ist in Deutschland als terroristisch, in Europa als terroristisch gilt sie.
Und warum gilt sie als terroristisch? Kannst du das auch ein bisschen zu dem Hintergrund was sagen?
Genau. Auch das ist, seit 1993 ist die PKK verboten. Und aber genau, ein Punkt eben, bevor ich dazu komme, und vielleicht können wir das, diesen Kampf der Kurdinnen dort unterstützen, indem wir die politischen Kräfte hier entkriminalisieren. Den Verbot, der seit 93 gegen die PKK gilt, eben das aufheben. Indem wir das machen, können wir vielleicht diesen politischen Kampf dort und für die Zukunft auch die Sicherheit gewährleisten der Menschen. Die PKK ist verboten worden, weil sie eben ab Anfang 80er Jahre für mehr Selbstbestimmung, für mehr Autonomie der Kurdinnen in der Türkei gekämpft haben, auch militärisch dagegen gekämpft haben, da auch Angriffe gegenüber dem türkischen Militär geführt haben. Und die Türkei ist ja bekanntermaßen ein enger Verbündeter, NATO-Partner des Westens in der Region. Und es war einfach ein Schritt entgegen, also für die Interessen des deutschen, des der europäischen Staaten und für die Wahrung der Interessen des Deutschlands in der Region wurde dieses Verbot aufgegeben.
Du hast auch erzählt, dass die IS-Kämpfer auch also eine Verbindung zu Al-Qaida haben und es ist auch so sicher, dass sie auch die Waffenmaterial, die sie jetzt haben von der USA damals, als es den Irakkrieg gab, jetzt haben. Mit diesem Hintergrund, welche sei auch eure Haltung gegenüber die US-Luftangriffe, die auch so ein bisschen einseitig in den Medien, in Mainstream-Medien so verurteilt werden. Also weil die sehen, die werden eher als eine positive Strategie gesehen, die jetzt zum Beispiel die Wiedereroberung der Staudamm in Mosul ermöglicht hat. Aber wie steht ihr zu diesen Luftangriffen?
Also ich sag mal so, die USA hat von Anfang an klar und deutlich gesagt, also im Nebensatz zwar, wir machen das für die Sicherheit, um auch Völkermord zu verhindern, aber es wurde auch offen gesagt, wir haben dort eigene Staatsbürger, wir haben dort amerikanische Soldaten, wir haben dort ein Konsulat und wir müssen diese Menschen schützen. Das heißt, ihre eigenen Interessen schützen. Vordergründig sind diese Angriffe nicht, weil sie die Menschen dort schützen wollen, vordergründig sind diese Angriffe aufgrund der Tatsache, dass sie Interessen dort bewahren wollen und deswegen auch diese Angriffe machen. Aber auch hier müssen wir diese menschliche Komponente sehen. Ne? Diese Angriffe, die dort geführt werden, die führen auch dazu, dass die ISIS nicht weiter vormarschieren kann, dass die Massaker nicht so ausgelöst werden. Und da halt muss man sich auch wieder fragen, okay, aufgrund dieser Tatsache können wir jetzt nicht sagen, nee, kategorisch nein, weil dann setzen wir diese Menschen einfach der Gefahr der Ermordung aus. Und das wäre auch nicht richtig. Wir müssen das einfach immer differenziert sehen. Warum wird etwas gemacht und wozu führen diese Angriffe und dementsprechend auch die Arbeiten dazu betreiben.
Okay, also zusammengefasst, ihr als Verband und auch in euren Demonstrationen steht eher für eine humanitäre Lösung und eine humanitäre Unterstützung von den europäischen Ländern und von der USA als für eine bewaffnete Lösung oder Unterstützung.
Tendenziell ja, wobei wir auch für die Zukunft uns noch nicht auf einen, was die Waffenlieferung angeht, auch auf eine Meinung festgelegt haben.
Okay. Ihr organisiert zurzeit fast täglich Demonstrationen und Infoständen in Solidarität mit dem ISIS-Verfolgten, vor allem in Solidarität mit den ganzen Ezidien aus der Region Singal. Welche politische Gruppen sind auch dabei oder wie kann man sich über diese Demonstration informieren, wenn man die unterstützen will?
Also die Demonstrationen organisieren wir nicht nur für Jesiden. Die Opfer dieser Angriffe der ISIS sind nicht nur Jesiden, das ist eine menschenverachtende Ideologie, die dahinter steht. Und sie hat es auf die gesamte kulturelle, soziale Vielfalt des Nahen und Mittleren Ostens, was eigentlich die Wiege der Zivilisation ist, abgesehen. Und von daher gelten diese Angriffe gegen Christen, gegen Assyrer, gegen Schiiten, gegen alle möglichen Sprachen, Kulturen, und verschiedene Gruppen, ne? Und deswegen demonstrieren wir für den Erhalt dieser, also für den Schutz dieser kulturellen Vielfalt gegen diese Ideologie, die dahinter steht. Mhm. In dieser Ideologie steht ja nicht nur, sage ich mal, ein in Anführungsstrichen islamistische Ideologie, sondern dahinter steht auch die Türkei, dahinter steht auch die fehlgeschlagene Politik des Westens im Irak, dahinter sind alle möglichen Faktoren, dazu geführt haben, dass jetzt diese Massaker ausgeübt wurden. Ne? Und das wollen wir durch unsere Demonstrationen auch klar machen. Wer ist alles dabei? Eben Gruppen, Organisationen aus all diesen Strecken. Da sind Turkmenen dabei, da sind Schiiten dabei, da sind christliche, assyrische Gruppen dabei, kurdische Gruppen, vor allem die kurdische Bewegung in Europa mobilisiert da sehr viel mit, aber auch Jesidinnen dabei, das ist völlig klar. Alle, die darunter leiden, von dieser Politik, von dieser Ideologie, der ist, sind dabei. Mhm. Derzeit, also wir haben sehr viele Aktionen in quer durch Europa auch gemacht, auf der ganzen Welt gab es Aktionen und derzeit sind auch mehr andere in Planung, beispielsweise auch vor türkischen Konsulaten, vor saudi-arabischen Konsulaten, um eben auch auf die Politik dieser Staaten wieder hinzuweisen, dass sie mitverantwortlich sind. Die Türkei behandelt Verwundete der IS, die Türkei unterstützt sie militärisch, das müssen wir alles benennen und auf unserer Homepage sind jede Menge Informationen, auch auf unserer Facebook-Seite, Verband der Studierenden aus Kurdistan, gibt es immer Informationen zu Aktivitäten und auch in den Medien werden immer wieder Sachen angesprochen.
Könntest du vielleicht eure Homepage-Adresse langsam aussprechen oder buchstabieren?
Ja. www.yxkonline.de.
Okay, und da kann man sich über alle weitere Demonstrationen auch Informationen oder alle Informationen mitbekommen.
Genau.
Okay, sehr gut. Vielen lieben Dank, Mehmet, dass du dich Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Erfolg bei den nächsten Demonstrationen und viel Energie.
Dankeschön, danke, vielen Dank. Ja, euch auch viel Erfolg. Ciao.
Tschüss.
Ja, da sind wir wieder zurück auf Radio X mit dem ABS-Magazin. Und es geht jetzt um Grenzverhandlungen, also nicht die Grenzverhandlungen an Grenzen, sondern oder auch an Grenzen. Es geht um die Grenzverhandlungen am Willy-Brandt-Platz. Es ist ein Unterprojekt oder ein Mitprojekt zu dem Stadtlabor von dem Historischen Museum. Und da ist direkt an der ganzen Wallanlage gibt es verschiedene kleine Kunstobjekte, die über die ganze Wallanlage verteilt sind. Das sind so gelbe Stangen und auch Beschreibungen zu den verschiedenen Kunstprojekten. Und ich habe jetzt hier die Organisatoren und Veranstalter von der Grenzverhandlung, die direkt am Willy-Brandt-Platz sind. Früher gab es dort mal das Occupy Frankfurt Camp, doch jetzt steht ein Zaun da direkt vor der EZB, vor der Europäischen Zentralbank. Und da gibt es so Bauzäune, die da aufgebaut sind. Ich bin da auch schon ein paar Mal dran lang gelaufen, habe mir das mal angeschaut. Und da habe ich jetzt hier drei Studiogäste eingeladen, das ist einmal der Steven und die Veronika und die Helgi, die wir schon am Anfang vorgestellt haben. Und da wollte ich mal fragen, welche Intention oder welcher Sinn steht denn dahinter, hinter diesem Zaun, der da steht?
Ja, also mal loszulegen, also das Projekt, wie schon gesagt, heißt Grenzverhandlungen. Wir kamen auf diese Idee, das so zu nennen, weil im Rahmen von diesem Stadtlabor eben diese Veranstaltung entlang der ehemaligen Stadtmauer von Frankfurt stattfinden, die im 19. Jahrhundert abgerissen wurde und durch öffentliche Parkanlagen ersetzt wurde. Das heißt, das war früher eine Grenze, die die Stadt Frankfurt eingeschlossen hat, also ein Außen, ein Innen, ein Dazugehören, ein Nicht-Dazugehören markiert hat. Das ist also dieser historische Kontext, in dem dieser Ort, das Gesamtprojekt steht. Und wie du ja auch angekündigt hast, oder bereits beschrieben hast, stand an dieser Stelle am Willy-Brandt-Platz auch mal das Occupy-Camp für 10 Monate. Und das ist auch der Ort, an dem wir uns kennengelernt haben. Und dieser Platz dort zeigte ja auch so eine Grenze, einen Widerspruch auf. Auf der einen Seite die Europäische Zentralbank, rundherum die Bankentürme, die eben fürs internationale Kapital stehen, für kapitalistische Verhältnisse und ja, Frankfurt als eine Stadt so im Zentrum Europas, die sehr viel ja, Politik betreibt. Und vor diesem Gebäude der Europäischen Zentralbank hatten wir 10 Monate das Camp stehen und haben dagegen protestiert. Und es war im Prinzip so ein Spiegel der Gesellschaft. Also wir hatten an diesem Ort ganz viele Leute aus verschiedenen sozialen Situationen aus der Stadt Frankfurt. Also wir hatten Leute aus politischen Spektren, wir hatten Leute, die von der Straße kamen, bürgerliche Leute, Studenten, Schüler, die sich dort gemeinsam versammelt haben, um eben darüber zu diskutieren, in was für einer Gesellschaft sie leben wollen und eben auch, um zu versuchen, gegen Kapitalismus aktiv zu werden und gegen die aktuelle europäische Finanzpolitik. Und dieses Camp wurde ja dann geräumt und durch das Stadtlabor des Historischen Museums bot sich uns dann die Möglichkeit, an dieser Stelle im Prinzip so einen Teil des Spirits vom Camp wieder aufleben zu lassen. Wir haben dort diese 20 Bauzäune aufgestellt. Und das ist so eine Idee, die geht zurück auf diverse Projekte, die Helga schon gemacht hat. Da wird sie vielleicht gleich nochmal selbst mehr dazu sagen können. Also die sogenannten Leseschreibareale, Möglichkeiten, partizipatorisch Kunst.
Genau, das ist halt die Frage, was gibt's denn dort zu sehen? Es sind ja 20 Bauzäune, also das heißt, da ist ja Unmengen an Platz, irgendwie was zu gestalten, zu kreieren. Was ist denn da zu sehen?
Ja, das stimmt. Wir haben 20 Bauzäune aufgestellt. Das gibt eine Länge von 70 Metern, eine Höhe von 2 Metern. Also es ist eine hochgeklappte Fläche von 140 Quadratmetern. Wenn man überlegt, wie schwierig eine Fläche in Frankfurt zu haben ist und was der Quadratmeter kostet, war das, glaube ich, doch eine ganz gute, Streich, sage ich jetzt mal, die Fläche nach oben zu klappen. Und auf die Art und Weise konnten wir diesen Platz auch erobern. Und das Eigentliche ist schon einmal, das hat ja Steven auch schon angesprochen, einmal wieder zu reaktivieren, dass da einmal die Frankfurter Stadtmauer stand, die im Grunde nie eingenommen werden konnte. Und zum anderen eben auch wollten wir mit dieser Absperrung auch auf die heutigen Grenzen, die durch dieses Viertel und durch diese Gegend laufen. Es sind direkte Grenzen, wie zum Beispiel Bahnhofsviertel, Bankenviertel, aber es sind eben auch die unglaublich vielen imaginären Grenzen, die überwunden werden durch diese Bank. Durch den Bankenverkehr, den internationalen und transnationalen, der da in rasender Geschwindigkeit durch diese Bürogebäude, sage ich jetzt mal, beschleunigt wird auch noch. Ja, das waren so. Und das Hauptthema war ja auch alter Wall, neue Gräben, womit wir uns im Grunde ganz fest auch an die Tradition dieses Ortes anbinden, der alten und auch der neueren von Occupy, aber auch dann noch der noch neueren, jetzt wie Blockupy 1 oder Blockupy 2, da war diese Gegend großräumig von der Polizei gesperrt worden. Und auch als wir diese großen Bauzäune im Mai aufgestellt haben, waren wir auch unter Vollbeobachtung durch die Bereitschaftspolizei, die in dem ehemaligen Living, genau, stationiert waren und die uns auch mit ihren Blicken begleitet haben und zum Teil auch mit ihren Fragen und ihren Vorurteilen.
Ja, da fällt mir gerade ein, das besteht schon seit dem 18. Mai. Also sind schon einige Monate, wo dieser Zaun da schon steht. Das geht noch bis zum 18. September. Wie war dann für euch so der Start? Also wie hat das überhaupt angefangen, als ihr die Zäune hingestellt habt? Wie hat sich das auch mit der Zeit dann vielleicht auch entwickelt?
Steven hat mir das ins Ohr geflüstert, Entschuldigung. Also große leere weiße Meshes hingehangen. Also das sind so einfach weiße Flächen zum Beschriften, so stoffartig.
Und die habt ihr dann quasi an die Zäune gehängt?
Genau, an die Zäune, also komplett sind die bedeckt und haben einfach, wir haben dort Grenzvorrichtung irgendwie anzubringen, wo dann eben Stifte runterhängen. Und dieses Leseschreibareals ist, dass dort eben Menschen ihre Grenzen verhandeln sollen. Das heißt, also wir geben auch nicht großartig vor, was dort irgendwie angebracht werden soll. Es kann jetzt sein, dass beispielsweise jemand so seinen Bezug zu dem Ort dort irgendwie hinschreibt, seine Meinung beispielsweise zur EZB. Und unsere Idealvorstellung ist, dass dann vielleicht jemand widerspricht oder dem bestätigt oder irgendwie eine Information hinzufügt. Also dass dort so eine Art Gespräch, also eine Art Grenzverhandlung stattfindet. Und das war so unsere Grundidee.
Aber gab es das schon auch? Also es steht ja schon mehrere Monate lang. Gab es dann auch so eine Diskussion oder habt ihr auch so verfolgt, dass die Leute dann was hingeschrieben haben und der andere dann geantwortet hat? Also es ist dann quasi sozusagen sich ausgetauscht worden. Gab es das auch? Also habt ihr da was gesehen?
Schon, ja. Aber jetzt nicht in dem Ausmaße, glaube ich, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen so überrascht. Also die meisten Menschen schreiben wirklich da groß und fett ihren Namen drauf. Also dass ich meine, damit haben wir schon gerechnet. Das ist ein touristischer Ort, dass die Leute hinschreiben, ich war hier und so. Aber so in dem Ausmaß, so hätte ich es eigentlich so nicht erwartet. Aber gleichzeitig wollten wir auch irgendwo mit den Zäunen Art nicht Abbild, aber sowas in der Art von einer derzeitigen Gesellschaft irgendwie schaffen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das interpretieren soll, aber stark individualisierte Gesellschaft vielleicht, weiß ich nicht.
Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es natürlich direkt auch im Bahnhofsviertel ist. Das heißt, natürlich kommen dann alle möglichen Menschen dann auch dahin, die auch im Bahnhofsviertel sich jeden Tag aufhalten oder die Touristen natürlich, wie du sie genannt hast. Jetzt wollte noch der Steven was sagen.
Genau, weil die Frage hast du jetzt ja irgendwie schon mehrfach gestellt, aber ich glaube, so ganz explizit haben wir die auch noch gar nicht beantwortet, ja. Also was soll das Ganze überhaupt? Also es ist ein Leseschreibareal. Veronika hat es schon gesagt, wir haben da an diesen 20 Zäunen anfangs 5 von diesen Meshes, also von diesen weißen Flächen hängen gehabt, haben das stückweise auch ergänzt. Und diese Flächen hatten den Sinn, also wir wollten dort so eine Art öffentlichen Diskursraum schaffen zu dem Thema Grenzen. Und haben auch einen kleinen Eingangstext verfasst, der auch an mehreren Zäunen hängt und auch an einer dieser gelben Stangen, die überall in der Wallanlage stehen. Da ist auch unser Eingangstext drauf, wo wir schon mal so ein bisschen ausholen und sagen, was sind denn alles Grenzen, können alles Grenzen sein? Also Grenzen zwischen Staaten, Grenzen zwischen Menschen, Grenzen zwischen Arm und Reich, ja, so diverse Formen von Grenzen, die man sich so vorstellen kann. Und dachten eigentlich, mit diesem Titel Grenzverhandlungen sollte es dann darum gehen, idealtypischerweise, dass Menschen sich zu diesem Thema Grenzen äußern, auch wofür wir sie brauchen, welche wir nicht mehr brauchen, welche überwunden werden könnten, ja. Und hatten, könnte fast sagen, naiverweise angenommen, dass das eventuell auch so laufen wird. Also, dass man anfängt, explizit auf diese Fragen zu antworten. Und sich dann auch so ein Diskurs darüber entwickelt. Also, dass da wirklich mal längere Abschnitte geschrieben werden und jemand dann darauf eingeht. Also so in diesem Maß hat das nicht stattgefunden, wie Veronika schon gesagt hat. Also
Da muss ich widersprechen, weil ich ja doch schon seit mehreren Jahren mit Schreiblesearealen arbeite und das ist ja eines der wichtigen Aspekte. Wo steht das Areal? Ja, also der Ort ist sehr, sehr wichtig, überhaupt um ein Setting, einen Kontext herzustellen. Und natürlich ist dieses Areal, das wir jetzt aufgestellt haben, sehr stark definiert durch den Ort, an dem es steht. Und da kommen eben ganz bestimmte Personengruppen, Menschengruppen vorbei. Das sind zum einen eben auch viele, viele Touristen und auch viele Menschen, die ganz unerwartet mit so einem großen, mächtigen, sage ich jetzt mal so, Projekt konfrontiert sind, das sie ja aus ihrem Alltagszusammenhang überhaupt nicht kennen. Ja, und das man auch im Grunde in der Kunstszene so gut wie gar nicht kennt. Veronika, du wolltest was dazwischen gleich? Nein, also dann sage ich einfach nochmal, also, dass wir unser Thema nicht ganz durchgedrückt haben, das ist einfach auch dem Ort zum Teil geschuldet. Ich habe auch schon Projekte direkt an Grenzzäunen gemacht, ja, an ehemaligen oder noch bestehenden Grenzen. Da ist das Thema natürlich virulent, ja. Aber ich möchte auch für all die, die sich dort geschrieben haben oder die vorbeigegangen sind, sich Gedanken gemacht haben oder die sich auch widersetzt haben, dahin zu schreiben, das gibt es ja auch, für die eine Lanze brechen, weil das ja eigentlich die Teilhaber an unserem Projekt sind, die das Projekt letztendlich ausmachen. Wir haben Vorgaben, also so sehe ich das jetzt, wir haben Vorgaben gemacht, auch aus Gründen, um den Einstieg in das Projekt auch einen Einstieg herzustellen, ja, mit Themen, die man kennt, die sehr allgemein fassbar sind. Und ich bin trotzdem überrascht, wie viel Kommunikation doch auch stattfindet. Mhm. Deswegen musste ich jetzt einfach mal widersprechen, mhm.
Ja. Ja, also ich rede jetzt ganz viel von diesem Schreiben, also von diesen Mashs, aber da gibt's ja noch viel mehr. Also es sind ja, glaube ich, irgendwie fünf Mashs, also fünf diese, wo die Leute draufschreiben können, diese Bereiche. Was hängt denn da noch? Ich bin da auch vorbeigegangen und da habe ich gesehen, da sind auch Bilder von Blockupy und auch Zeitungsartikel. Was kann man da lesen? Was gibt es da noch zu sehen?
Ja, ganz unterschiedlich. Also es sind einige Fotos angebracht worden, eben von Blockupy, von Demonstrationen, aber auch Zeitungsartikel. Dann beispielsweise wurden jetzt mehrere Texte angebracht, weil in Frankfurt haben ja im letzten Jahr viele Besetzungen, Hausbesetzungen stattgefunden. Und dann hat jemand eben so die Ideen, die hinter diesen Hausbesetzungen standen, was dort in diesen Häusern hätte entstehen sollen, eben laminiert, also in Plastik so eingeschweißt und eben dort angebracht. Auch jemand hat ein Bild gemalt, ist dort angebracht. Und das ist auch so die Grundidee, das soll jeder Mensch anbringen, was er will, was möchte. Und es sind aber auch ganz kleine Zettel beispielsweise gibt's auch, die dann so an so, wie sagt man, so
Metallringen.
Metallringen hängen. Wird eben versucht, verschiedene Schreibflächen und irgendwie,
Genau, also es waren so mehrere zeitpolitische Geschichten, die dort halt auch bearbeitet wurden. Also wie Veronika schon sagt, also zuerst Blockupy 1 mit Erfahrungsberichten, wie das dann war in diesem Jahr 2012, ne? Genau, Mai 2012, mhm. Das Bankenviertel komplett umzäunt war von der Polizei für 3 Tage. Da waren eben mehrere Erfahrungsberichte von Menschen, die das erlebt haben in der Zeit und halt gemerkt haben, wie dort Grundrechte ausgeschaltet wurden, also das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Dazu gab es Texte und Fotografien, die das dann halt auch bebildert haben. Das hing da zuerst und dann wurde das jetzt irgendwann ersetzt durch Bilder vom Jahr 2013, Blockupy, als ja hinter dem Schauspielhaus dieser Polizeikessel nach wenigen Metern der Demonstration hochgezogen wurde und dort an die 1000 Menschen, glaube ich, für über 10 Stunden in diesem Polizeikessel festgehalten wurden. Und da hat halt vor kurzem auch ein Gerichtsprozess dazu stattgefunden, in dem auch das Polizeirecht höher gewertet wurde als das Recht auf Demonstrationsfreiheit. Davon gibt es Bilder, davon gibt es verschiedene Zeitungsartikel. Und unter anderem hängt dort auch ein Artikel aus der kritischen Justiz, der das beurteilt, was das denn bedeutet, Verfassungs- rechtlich und Demokratie theoretisch, dass so ein Urteil von einem deutschen Gericht, Verwaltungsgericht getroffen wird. Also dieses Thema war dort oder ist dort sehr prominent vertreten. Zur Fußball-WM gab es auch Artikel von Amnesty International und der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Situation der Menschen in Brasilien, zu den Enteignungen und der polizeilichen Repression, die dort stattgefunden hat. Also so wurden da auch verschiedene Themen, die halt jeweils aktuell sind oder aktuell waren, auch per Text und Bild an diesem Zaun angebracht. Und das potenziell natürlich auch, also was eine Idee dieses Lese-Schreib-Areals ist, es beinhaltet ja die beiden Begriffe Lesen und Schreiben. Also es geht auch nicht nur darum zu kommentieren, sondern auch Dinge anzubringen, die man lesen kann. Also gute Artikel, von denen man der Meinung ist, das ergibt Sinn, wenn andere das auch lesen. Und da kann man auch dazu sagen, also wenn man das beobachtet und dort seine Nachmittage verbringt, dass auch sehr viele Leute dort stehen bleiben und sich tatsächlich diese Artikel dann auch durchlesen und auch darüber sprechen, und man verwickelt sich auch in Gespräche mit Menschen, die dort vorbeikommen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Genau. Also das sind ja wirklich viele Themen, die ihr da ja aufgreift. Also nicht jetzt nur auf Frankfurt bezogen und nicht auch nur auf den Wall bezogen, sondern auch Grenzen im weitesten Sinne auch, also international, transnational aufgegriffen. Gab es dann auch Gespräche, also seither habt ihr das auch miterlebt, dass ihr auch irgendwie in Gespräch gekommen seid oder dass Leute miteinander drüber diskutiert haben? Kam es zu solchen Situationen auch?
Auf jeden Fall. Also das ist ja eines der wichtigen Momente, auch den Zaun zu beobachten und uns da aufzuhalten, zu sehen, was passiert. Und es geht ein ganz, ganz viele Menschen vorbei, interessante Menschen, die auch die Zäune kommentieren, auch darüber reden, was sie hier sehen. Also ich kenne Kommentare von zwei pakistanischen Bankbankern, sage ich jetzt mal, die gesagt haben, oh, schau dir das mal an, das würde bei uns nicht, wäre bei uns nicht möglich. Ja, oder es gibt Leute, die sagen, ach, das müssen wir auch mal probieren bei uns oder in unserer Gruppe oder in unserer Aktion. Und ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und die mir sehr viel Spaß gemacht hat, mal zu gucken, welche Themen da alle erscheinen. Und da meine ich schon, dass das ein gewisser Querschnitt unserer Welt-Community ist. Und das war ja auch gerade, das war ja unsere Absicht, das zu ermöglichen, in einem städtischen Kontext, ja, diesen Aspekt da einzubringen.
Ja, also ich würde das auch nochmal bekräftigen, so auch eine so der Grundideen dahinter war ja auch, wenn man sich städtische Räume anschaut, also wie die zum einen beispielsweise genutzt werden, öffentliche Räume, oftmals eher so, dass es Durchgangsorte sind oder auch so eine zunehmende Kommerzialisierung, auch Privatisierung von öffentlichen Räumen beobachten können. Also die Idee dahinter ist eben, dass man so den ganzen Werbeflächen und ja, den ganzen neuen Prestigeobjekten oder Bauten, die gerade in Frankfurt entstehen.
Davon auch mal gibt's was, ja einige, ja.
Genau, und denen auch mal was entgegensetzt. Also Flächen, die nicht schon vordefiniert sind, wo etwas entstehen kann, wo was Neues entstehen kann, wo sich Menschen mit ihrer Stadt, mit ihrer Umwelt aktiv auseinandersetzen können. Und mein Wunsch ist irgendwie, dass man vielleicht durch solche Projekte irgendwie mehr, ja, irgendwie den Bezug der Menschen irgendwie zu ihrer Stadt irgendwie neu vielleicht nicht definieren kann, aber vielleicht irgendwie das neu erleben kann, dass die Menschen ihre Stadt als ihre begreifen und auch für ihre Stadt ja auch sich einmischen, also was passiert und auch wieder öffentliche Räume mehr als Räume definieren, wo Menschen, die sich nicht kennen, irgendwie zusammenkommen. Und das ist auch damals was, wo ich von Anfang bis Ende jeden Tag in einem Occupy-Camp war das dort, dass man dort auf, ja, ich sag jetzt mal, das andere in Anführungsstrichen, dass man dort fremde Menschen kennengelernt hat. Dass die ganzen, ja, das Klischees, Stereotype eben, dass dort Grenzen irgendwie auf oder verschoben wurden oder neu definiert wurden, indem man, ja, mit Menschen in Kontakt kommt und dadurch auch, glaube ich, seine Stadt anders erlebt.
Dass man sich dann auch da in dem Moment mit der Vergangenheit Frankfurts da nochmal ein bisschen bewusster wird, dass man das dann wirklich wahrnimmt. Ja.
Ja.
Gibt es da, wie sieht es dann eigentlich mit der Zukunft aus? Oder Steven wollte noch was sagen.
Ja, genau. Also ein Thema hatten wir bisher so ein bisschen ausgelassen und ist auch ein Verweis auf eine Veranstaltung, die dann noch stattfinden wird vor Ort.
Ja, genau.
Also,
jetzt schon am Samstag.
Wir hatten, genau, also wir hatten auch das Thema Migration nach Europa oder Flüchtlingsproblematik an den europäischen Außengrenzen, aber auch Dublin-II-Verordnung, Asylrecht in Deutschland, in Europa, also auch sehr prominent vertreten, hatten da auch schon eine Veranstaltung zusammen mit Leuten aus Lampedusa in Hanau und Pro Asyl und haben jetzt auch ein Banner da hängen. Da haben minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, die jetzt in einer Erstaufnahme sind, ihre Wünsche draufgeschrieben für ihre Zukunft. Also das Thema schon vielfältig beleuchtet. Es gibt auch einen Zaun zu diesem Thema Schiffbruch mit Zuschauern, der auch nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven dieses Motiv
des Flosses
aufgreift. Und da hatten wir auch schon eine Veranstaltung
mit Rudolf Sievers.
Genau, die hatten wir schon dazu. Ja. Und am Samstag ab,
ich glaube, 16 Uhr.
16 Uhr, 17 Uhr.
Ja.
16 Uhr, jetzt müssen wir genau sein. Samstag ab 16 Uhr werden wir auch am Willy-Brandt-Platz den zweiten Teil dieser Veranstaltung dort machen.
Also jetzt diesen Samstag.
Den kommenden.
Das ist eine kleine Veranstaltung.
Ja. Da kann jeder dazu kommen, der Lust hat.
Ah, okay. Und was wird dort jetzt dann, das ist der zweite Teil, hast du gesagt, oder was wird dort jetzt nochmal präsentiert oder was macht ihr dort?
Ja, Rudolf Sievers ist ja Philosoph und Literaturwissenschaftler und er hat sich halt auch mit dem Thema des Bootes, des Flüchtlings, des Asylsuchenden, des Schiffbruchs auf einer sehr breiten Ebene kundig gemacht, also was die künstlerische Bearbeitung, zum Beispiel das Floß der Medusa anlangt, ja, bis in die neueren Kunstwerke, also zum Beispiel auch vom James Kokubi, von dem man jetzt eine große Arbeit im MMK sehen konnte. Also er möchte das eben mal aufdröseln, wie sich diese Vorstellung von Boot, von Schiffbruch in unsere ausgeprägt hat durch unsere kulturelle Beschäftigung mit unserer Kultur. Mhm. Also jetzt nicht nur rein politisch, sondern eben im breiten kulturellen Maßstab.
Mhm. Ja, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Wie sieht denn eigentlich euer Projekt für die Zukunft noch aus? Also es sind ja noch ein paar Monate, genau einen Monat glaube ich noch, ist es noch hin bis zum 19. September, wo dann der Zaun wahrscheinlich abgebaut werden muss.
Genau, also es ist jetzt noch ein knapper Monat, wie du schon sagst. Und ja, wir hoffen natürlich darauf, dass in diesem Monat das nochmal gefüllt wird mit guten Inhalten, dass noch mehr Menschen diese Fläche nutzen. Ja, das würde natürlich auch noch mehr zeigen, dass da ein Bedarf da ist und auch ein Wunsch, dass sowas erhalten bleibt. Deshalb können wir eigentlich alle dazu einladen, da jetzt nochmal vorbeizukommen, sich das anzuschauen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Erstmal vielleicht zu kommentieren, sich auch anzusehen, wie man da Dinge anbringen kann und das dann vielleicht gleich zu tun, ja. Und dort auch nochmal zu präsentieren, was man für erwähnenswert oder für wichtig hält an Kritik, die an diesem Ort noch in diesem Monat geäußert werden sollte.
Ja, dann sind wir eigentlich jetzt auch wirklich schon am Ende. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart, dass ihr nochmal schön von dem Zaun reden, dass wir nochmal vom Zaun reden konnten und von dem Zaun Grenzverhandlungen. Es gibt ja noch eine Internetseite, die nennt sich grenzverhandlungen.de. Da könnt ihr auch nochmal die ganzen Bilder sehen, die die letzten Monate aufgenommen worden sind und auch teilweise Veranstaltungen. Ja, das war das ABS-Magazin mit Andrea.
Ja, und mit Andi.
Und unseren Studiogästen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Radio X, ABS Magazin. Uns gibt's auch im Internet, absmagazin.de. Und los geht's.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.